Ja, ich darf wirklich sagen, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Zum einen freue ich mich darüber, dass ich überhaupt wirklich hier sein darf. Also der Weg hierhin, ich habe so eine Stunde mit einkalkuliert. Google Maps sagte, eine Stunde ist okay. Dann dachte ich, okay, das passt. Gott sei Dank bin ich meistens doch jemand, der ein bisschen eher losfährt. Also eine halbe Stunde Puffer, die habe ich aber heute auch gebraucht. Also entschuldige an all die, diesen Gottesdienst organisieren, dass ich euch so ein bisschen ins Schwitzen gebracht habe. Das war nicht meine Absicht. Normalerweise bin ich ein bisschen pünktlicher. Aber ich bin froh, einfach, dass ich hier hinkommen durfte, dass ich heile ankommen durfte. Und bei jedem Berg, der so ein bisschen steiler aussah, dachte ich dann so, okay, Gott, bitte, bitte lass mein Auto halten und nicht irgendwie die Reifen durchdrehen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich hier angekommen bin. Ich bin nämlich nicht so jemand, der sagt, okay, Schnee, Halleluja, jetzt kann ich mit meinem Auto wieder driften, sondern ich denke immer so, oh, Hilfe, Schnee und ich muss Auto fahren. Da bin ich dann so ein bisschen ängstlicher, aber freue mich dann doch, dass ich auch da Gott vertrauen konnte, dass er mich hierhin geführt hat. Und ich möchte mich bedanken ganz herzlich beim Musikteam. Also die Lieder, die ihr rausgesucht habt, denke ich, passen sehr gut zur Predigt. Und ja, sie haben mich auch berührt ein Stück weit, weil das sind ja einfach Gedanken, die wir alle kennen. Die meisten von uns, die kämpfen auch damit, so mit diesem Gefühl, bin ich jetzt ganz alleine? Ist Gott überhaupt noch da, wenn wir ihn nicht fühlen, wenn wir Probleme haben, wenn es in uns selbst vielleicht Dunkelheit gerade da ist und da zu wissen, ja, Gott ist da und ja, sich das gegenseitig auch zuzusprechen, Gott ist immer an unserer Seite, das ist sehr wichtig. Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Kurz zu meiner Person, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Mein Name ist Henry Becker, ich bin jetzt 25 Jahre alt. Ich habe vor 2 Jahren am Bibelcenter Breckerfeld die Ausbildung absolviert, bin dann direkt in die Mitarbeiterschaft gewechselt, habe jetzt so von den Kernaufgaben her, ich bin mit in ALT, also so ein bisschen Tontechnik, jetzt Tontechnik nicht so sehr, sondern ein bisschen Videoschneiden, bin ich jetzt auch durch die Corona-Krise ein bisschen mit reingekommen. Ansonsten betreue ich unsere Homepage zusammen mit Rocco Kreml, bin sonst auch für so allgemeine Fragen aus der Mitarbeiterschaft, wenn irgendwer irgendwas am Computer nicht geht, bin ich auch mit zuständig. Wenn das WLAN mal wieder nicht geht, darf ich auch ab und zu mal helfen. Das sind so meine einen Aufgaben. Dann bin ich mit in der Veranstaltungsplanung, was jetzt derzeit, da braucht man auch ganz viel Vertrauen und Geduld. Jetzt im März sollten Israel-Tage stattfinden, wo wir auch am Überlegen sind, kann das stattfinden, kann das nicht stattfinden. Das ist so mein zweiter Aufgabenbereich. Und das dritte ist eben mit so die Verkündigung. Also ich bin mit auf Außendiensten, Predigtdienste und auch Wochenendbibelschulen, die in ganz Deutschland stattfinden. Das sind so meine 3 Aufgabenbereiche, in denen ich tätig bin. Bin jetzt da seit 1,5 Jahren und freue mich, diesen Dienst tun zu dürfen und auch zu sehen, dass man selbst in den Aufgaben, die man so bekommt, auch wachsen darf, mehr Verantwortung bekommt und auf der anderen Seite auch mehr so als Team zusammenwächst, weil man dann einfach auch die anderen kennenlernt, weil es schon ein Umstieg, ob man jetzt als Schüler mit den Leuten umgeht oder eben als Mitarbeiter, das ist schon ja einfach ein Umstieg. Da vielleicht auch einfach als Bitte, dass ihr auch mit an uns denkt. Das letzte Semester konnten wir vor Ort komplett durchführen. Wir haben es so gemacht, dass wir eine große Lebensgemeinschaft sind und Gott sei Dank hatten wir es nicht, aber wäre ein Corona-Fall da gewesen, wären wir eben gemeinschaftlich in Quarantäne gegangen. Da sind wir sehr glücklich, dass es nicht der Fall war und dass wir das Semester auch so durchführen konnten, weil das vorletzte Semester war ein komplettes Online-Semester, wie die meisten Unis es ja auch haben. Man hat einfach gemerkt, es ist was anderes, ob die Schüler jetzt vor Ort waren oder nicht vor Ort waren, weil wir haben auch so den Anspruch, nicht nur geistliches Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Lebensschule zu sein. Und gerade dieser Aspekt ging ja sehr stark verloren und von der Persönlichkeit, von der Entwicklung her hemmt das natürlich von dem, was wir uns eigentlich an Zielen setzen für die Schüler auch. Und da sind wir ja im Gebet und hoffen wirklich, dass im März, das nächste Semester sollte im März starten, dass wir das auch wieder vor Ort durchführen können. Also wenn ihr damit an uns denkt und auch an die Veranstaltungen, die so ausfallen, da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Weil da brauchen wir wirklich Gebet und Weisheit. Ja, wie geht man jetzt mit der Situation um? Und wie kann man das Semester einfach auf eine gute Art und Weise durchführen? Und eben, es wäre schön, wenn es nicht nur online ist. Das soweit zur Schule, zu unserer Situation. Ansonsten sind wir wirklich froh, dass wir ganz gut bisher durch die Krise durchgekommen sind, auch wenn viele Veranstaltungen ausfallen. Das ist natürlich etwas. Wir hätten jetzt gerade, gestern wäre es losgegangen mit einer Kurzbibelschule, das ist so ein Urlaub für viele, für 10 Tage, wo sie dann Bibelstudium haben, aber auch viel Gemeinschaft, der sollte eigentlich stattfinden, das mussten wir leider auch absagen. 30 Leute zu uns zu holen, wäre einfach nicht gegangen mit den Regeln und deswegen gibt es immer wieder so Wehmutstropfen, wo man sagt, okay, das hätten wir gerne gemacht, das geht jetzt leider nicht, aber wir freuen uns doch, dass es Möglichkeiten trotzdem noch gibt, Außendienste zu machen und ansonsten machen wir eben auch viel online. Auf unserem YouTube-Kanal werden immer mal wieder Videos hochgeladen, weil wir da einfach neue Wege, die wahrscheinlich alle suchen müssen, wie kann man jetzt in dieser Situation gut mit der ganzen Situation umgehen. Und da sind wir auch mit einem Thema drin, was ich mir so für heute rausgesucht habe. Wir haben schon in der Moderation am Anfang in den Liedern gehört, okay, es soll ein Stück weit um Vertrauen gehen. Weil ich habe mir so die Frage gestellt, bei dieser, angeregt auch durch ein Buch, das ich gelesen habe, in dieser ganzen Situation und auch jetzt wieder ganz akut, man hat vielleicht gehofft, okay, Weihnachten gab es recht strenge Regeln an vielen Orten, da hat man, oder ich zumindest habe so gehofft, ja okay, wir haben jetzt strengere Regeln, damit es danach lockerer wird. Und wir sind jetzt in der Situation, die Maßnahmen wurden wieder verlängert, sie wurden wieder verschärft. Wenn man sich denkt, okay, wie lange geht das noch? Es gab wohl Berichte, eine Zeitung hat darüber berichtet, okay, der Lockdown soll wohl noch bis irgendwie in März reingehen. Jetzt haben wir erstmal die Sicherheit, er geht noch bis Februar. Da stellt sich schon so die Frage, okay, wie gehen wir mit dieser ganzen Situation um und was ist ein guter, biblischer, auch gottgewollter Ansatz, um sich in dieser Situation zu verhalten und welche persönlichen Perspektiven bleiben. Weil selbst wenn Corona jetzt relativ schnell vorbeigehen würde, durch den Impfstoff oder durch, wenn es sich plötzlich auf irgendwelche Art und Weise, wenn Gott diese Krankheit einfach wegnimmt, da stellt sich trotzdem die Frage, oder ich habe sie mir gestellt, ja, wie geht es danach eigentlich weiter? Weil diese Spätfolgen von Corona, da ist ja auch noch die Frage, okay, wie wirkt sich das tatsächlich aus? Weil was hat diese ganze Krise mit uns sozial auch gemacht, diese soziale Distanz, die man irgendwie merkt, wenn man im Laden unterwegs ist oder wenn man gegenüber anderen Leuten mit ihnen versucht zu kommunizieren, wo man auch merkt, okay, da ist eine gewisse Distanz und selbst wenn jetzt die Masken nicht mehr notwendig wären, wenn man sich normal begrüßen dürfte, kann man das wirklich so einfach so abschütteln, was uns in den letzten Monaten so, was wir uns so angeeignet haben an Verhaltensweisen, auch eine gewisse, mir ging es so eine gewisse Distanz auch unter den Leuten, dass man sich oft beobachtet fühlt, dass man gucken muss, okay, wie gehe ich jetzt mit meinen Nachbarn um? Was darf der sehen? Was darf der nicht sehen? Wo kann er schlecht über mich denken? Auch als Gemeinde, wenn man sich trotzdem im Rahmen des Gesetzes verhält. Ich habe es in meiner Heimatgemeinde erlebt. Über Weihnachten war ich zu Hause und wir haben uns an die Regeln gehalten, die vorhanden waren. Und trotzdem kamen Leute rein. Wir hatten noch nicht mal einen Präsenzgottesdienst. Aber trotzdem kamen Leute rein, die skeptisch waren, die uns kontrollieren wollten. Also niemand Offizielles, sondern einfach Bürger, die uns kontrollieren wollten, die uns teilweise dann auch, sie haben uns nicht direkt beschimpft, aber sehr angegriffen haben als Gemeinde, wo man sich schon fragt, okay, es sind viele Entwicklungen in dieser Zeit entstanden und es ist ja noch nicht vorbei und trotzdem merkt man ganz viel ist kaputt gegangen in dieser Zeit und vieles. Selbst wenn die Krise, wie gesagt, vorbei ist, müsste man sich damit beschäftigen, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser ganzen Situation um? Und auch auf die Wirtschaft gesehen, auch da wird ja immer wieder gesagt, okay, wir wissen gar nicht, welche Langzeitauswirkungen das hat, weil eben viele Betriebe ruhen mussten, es gab viele Einbußen in der Wirtschaft. Auch da, das sind so Ungewissheiten, die uns beschäftigen und die uns noch langfristig beschäftigen werden, auf globaler Ebene, auf sozialer Ebene oder auf wirtschaftlicher Ebene. Und jeder, der ein persönliches Schicksal in dieser Zeit, den persönliche Schicksalsschläge getroffen haben, auch da stellt sich ja die Frage, selbst wenn die Krise auf größerer Ebene vorbei wäre und alles wieder normal wäre, in Anführungsstrichen, so persönliche Schicksale bleiben ja auch. Wenn man die Arbeitsstelle verloren hat, wenn man vielleicht die Existenzgrundlage verloren hat, all diese Probleme lösen sich nicht einfach. Und gerade wenn in dieser Zeit ein Angehöriger verstorben ist, das ist ein Problem, was bleibt. Das ist ein Schmerz, den man mit sich weiterträgt und den man nicht einfach so abschütteln kann und wo man nicht einfach sagen kann, okay, es ist wieder alles gut. Und diese ganzen Fragen gingen mir so durch den Kopf und ja, da stellt sich doch die Frage, wie können wir in eine Zukunft gehen, die vor uns liegt, die wir nicht kennen, wo vieles ungewiss ist. Und bei diesen ganzen Fragen, die uns so beschäftigen, wie gehen wir da heran? Wie gesagt, wie können wir biblisch gesehen, wie können wir nach Gottes Willen, wie finden wir da einen guten Weg, um dieser ganzen Situation und den Fragen, die uns zu beschäftigen, um ihnen zu begegnen? Das ist so das Thema heute Morgen und da habe ich ja mir so die Frage für über diese Predigt gestellt, mit der wir uns heute beschäftigen möchten, was bleibt uns noch übrig? Also welcher Ansatz können wir wählen, welche Alternativen haben, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir, was bleibt uns als Gläubigen übrig in dieser schwierigen Situation? Und ich bin auf einen Bibeltext gestoßen, eine Person in der Bibel, die sich diese Frage auch, was bleibt mir jetzt noch übrig, was kann ich noch tun, sie hat sie sich auf eine etwas andere Art und Weise gestellt, aber wir möchten es uns trotzdem anschauen und wozu diese Person gekommen ist, die Lösung, die sie gefunden hat, das ist mein erster Punkt, die richtige Perspektive. Also was bleibt uns noch übrig? Uns bleibt die richtige Perspektive. Schlag bitte mit auf 2. Könige 6, die Verse 14 und 15. 2. Könige 6, die Verse 14 und 15. Die Situation, in der wir uns hier befinden, ist Israel. Sie sind im Krieg mit den Aramäern und Elisa, der Prophet der damaligen Zeit, der hat immer wieder so die Pläne, die dieser König der Aramäer hatte, die hat er immer wieder durchkreuzt. Der Aramäerkönig hat versucht, einen Anschlag auf den König von Israel auszuüben und Elisa hat immer schon gesehen, okay, da ist ein Hinterhalt, geh da nicht lang, König. Und das hat diesen König der Aramäer so aufgeregt oder einfach aufgewühlt, dass er gesagt hat, okay, wenn wir Israel besiegen wollen, müssen wir als allererstes Elisa aus dem Weg schaffen. Und in diese Situation hinein kommen jetzt diese Verse aus 2. Könige 6, die beschreiben diese Situation. Elisa ist mit seinem Knecht in Dothan, das ist eine Stadt in der Nähe von Samaria, und der König der Aramäer, der erfährt davon und jetzt schickt er einen Teil seines Heeres los, um Elisa gefangen zu nehmen. Weil er ganz genau weiß, okay, Elisa, das ist mein eigentlicher Feind, ich muss ihn zuallererst aus dem Weg räumen, weil er der Prophet des Herrn ist, um Israel besiegen zu können. Wir lesen Vers 14. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Also hier mit er ist der König der Aramäer gemeint. Und er geht hier ein gewisses Risiko ein, um Elisa festzusetzen. Weil wir haben gelesen, er schickt sein Heer los bei Nacht. Wieso bei Nacht? Weil er ca. 50 Kilometer im Feindesgebiet sich befand. Also Dothan, das war mitten in Israel und wie schon gesagt, in der Nähe von Samaria. Und Samaria war eine gut befestigte Stadt. Also der König der Aramäer, er musste möglichst heimlich seine Pferde, seine Streitwagen und wir haben gelesen, eine große Streitmacht, also es waren viele Soldaten, irgendwie durchs Land Israel bekommen, ohne den Krieg auszulösen. Ohne, dass sie angegriffen werden. Und er macht es eben, indem er sie bei Nacht losschickt, um diese Stadt zu umzingeln. Also wie genau das war, weiß ich nicht, wie er das geschafft hat, 50 Kilometer mit einer riesen Streitmacht zurückzulegen, ist jetzt auch kein kleiner Weg. Aber trotzdem, irgendwie hat er es geschafft, eben durch dieses Land Israel durchzukommen und diese Stadt zu umzingeln. Und dann kommt Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Was würden wir in so einer Situation tun? Wir stehen morgens aus dem Bett auf und ich kann mir das gut vorstellen, man ist vielleicht noch so ein bisschen schläfrig. Wir haben ja gelesen, er stand am Morgen früh auf. Du gehst so nach draußen und plötzlich siehst du, um deine ganze Stadt liegt ein riesiges Heer und es ist eine riesige Bedrohung vorhanden. Vielleicht reibst du dir so die Augen und denkst dir, okay, hey, vielleicht schlafe ich noch, vielleicht ist es einfach nur ein Albtraum. Aber du merkst, nee, das ist kein Albtraum, sondern du stehst wirklich in einer riesen Gefahr. In dieser Stadt, wo du bist, du kommst nicht raus, denn die ist umzingelt. Die lag auch noch auf dem Berg. Also kein Weg da raus. Und da ist es verständlich, was der Knecht macht. Der Knecht, er geht zu Elisa und er fragt eben diese Frage, was wollen wir jetzt tun? Oder anders gefragt, was bleibt uns jetzt übrig? Wie können wir, ja, welche Handlungsspielräume bleiben uns jetzt noch? Können wir irgendwas tun oder müssen wir jetzt einfach warten, bis sie die Stadt angreifen? Ja, was sollen wir jetzt machen? So in dieser Frage, da steckt ein Stück weit auch Verzweiflung drin, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch, ja, einfach so eine Hilflosigkeit. Okay, was wollen wir jetzt tun? Und ein Stück weit habe ich mich selbst und uns auch in dieser Situation jetzt darin wiedergefunden. Weil auch mittlerweile hat man sich an viele Dinge gewöhnt, aber vor einem Jahr, als man so sich das Jahr 2020 vorgestellt hat und angeguckt hat, da hätte keiner damit gerechnet, dass wir mal in so eine Situation kommen, wie wir jetzt hier sind. Also ähnlich plötzlich, wie diese Stadt umzingelt wurde vom ganzen Heer der Aramäer, kam auch auf uns diese Krise zu und wir waren auch alle ein Stück weit überrannt. Okay, was macht man jetzt? Was ist das überhaupt? Wie geht man jetzt damit um? Und auch in der Politik, ich durfte, Teil meiner Aufgabe war es auch, so E-Mails zu lesen, die an die Schulen versendet wurden, um zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Richtlinien, gibt es irgendwas für Internate, womit ich mich auch beschäftigt habe. Und da hat man auch gemerkt, selbst die Politik, die waren erstmal komplett durch den Wind und wussten überhaupt nicht, okay, wie geht man jetzt mit der ganzen Situation um? Alle waren so ein bisschen überfordert und ja, man hat sich auch gefragt, okay, was ist jetzt der beste Weg, hier durchzugehen? Und wir selber haben uns auch verändert. So die Art und Weise, wie man einkauft, hat sich verändert. Wie man über Dinge nachdenkt, wie schon angesprochen, so der Kontakt zu den Nachbarn hat sich ein Stück weit verändert. Bei vielen Leuten zumindest. Und immer wieder kommt eben diese Frage auf, was bleibt uns jetzt noch übrig? Was ist der beste Weg, den wir wählen sollten durch diese Krise hindurch? Also die gleiche Frage, die dieser Knecht jetzt Elisa stellt, beschäftigt auch uns. Und wenn wir an die Lieder aus dem Vorprogramm auch mit dran denken, es gibt ja nicht nur die Krise, was Menschen beschäftigt, sondern auch ganz viele andere Probleme. Auf dem Hinweg hierhin habe ich mir einen Podcast über Seelsorgethemen mit angehört. Wie geht man damit um mit Krankheit, mit mentalen Problemen, wenn man an Depressionen denkt, wenn man darin denkt, jetzt gerade in der Krise, dass viele Leute einsam sind. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten in unserem Leben um? All das sind so Fragen, wo man an Punkte kommt, wo man merkt, ich komme nicht weiter und was bleibt mir jetzt noch übrig? Ist so viel Dunkelheit da, so viele Probleme, so viele Schwierigkeiten. Wie gehen wir damit um? Und Elisa, er gibt seinen Knecht, der auch in dieser ausweglosen Situation ist, er gibt ihnen einen Ausweg und zwar schenkt Gott diesem Knecht eine neue Perspektive. Und ich finde es so schön, dass Elisa und auch Gott hier, sie nehmen die Ängste dieses Knechtes ernst und sie gehen darauf ein. Gott ihm ist das nicht egal, was wir, in welchen Sorgen und welche Nöte wir haben, sondern Gott geht auf uns ein. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und zwar 2. Könige 6, die Verse 16 und 17. 2. Könige 6, 16 und 17. Elisa redet hier zu seinem Knecht. Er sprach: Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Also als der Knecht zu Elisa kam und ihm die Augen geöffnet hatte, dann sah er plötzlich, ja, er hat eine ganz andere Perspektive bekommen. Er sah plötzlich dieses riesige Heer, was eigentlich um ihn herum lag. Also zum einen das Heer der Aramäer, das war nicht weg, das war immer noch da, aber plötzlich sah er das Heer, was bei ihnen war. Das Heer, was sie beschützt hat. Und wenn man sich so anguckt, die Aramäer, sie hatten ein Heer aus Holz und Eisen. Auf der anderen Seite Elisa, sie hatten ein Heer mit feurigen Rossen und Streitwagen. Und wenn Holz auf Feuer trifft, dann verbrennt es, und wenn Eisen auf Feuer trifft, dann schmilzt es. Mit anderen Worten, dieses Heer, was Gott hier aus der unsichtbaren Welt gesendet hat, jetzt lassen wir es mal dahingestellt sein, ob es wirklich feurige Rosse waren oder ob das einfach nur eine Illustration ist, um das zu verdeutlichen. Auf jeden Fall dieses Heer, was bei Elisa war und bei seinem Knecht, das war viel, viel mächtiger als dieses Heer, was die Aramäer um die Stadt gelegt haben. Und bei diesem Knecht, wir lesen es nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, als er dieses Heer gesehen hat, was bei ihm war, dass er plötzlich eine ganz andere Perspektive bekommen hat. Wenn er vorher gesehen hat, okay, ich muss Angst haben aufgrund dieses Heeres, das um die Stadt liegt, dann wusste er jetzt, okay, ich kann ganz entspannt sein, ich kann beruhigt sein. Weil dieses Heer, das um die Stadt liegt, das kann uns nichts anhaben. Wir haben dieses Riesenheer Gottes um uns herum, und das wird, wenn es zum Kampf kommen sollte, das Heer Gottes ist so viel mächtiger als dieses Heer der Aramäer. Und da hat er eine andere Perspektive bekommen, dass er gesehen hat, okay, die Bedrohung, die vorher für mich so groß war, wo ich nicht mehr wusste, was ich machen soll, jetzt mit dieser neuen Perspektive ist die Bedrohung ganz klein. Weil ich weiß, wir werden beschützt von diesem Heer, was Gott gesandt hat, was um uns herum ist. Und diese veränderte Perspektive, die möchte ich auch auf uns heute Morgen beziehen. Egal, welche Gedanken und welche Schwierigkeiten einen gerade beschäftigen. Auch in der jetzigen Situation, ob es das allgemeine Problem ist oder eben ob es persönliche Probleme sind, wir haben immer die Wahl, worauf schaue ich? Worauf richte ich meinen Blick? Wir können unseren Blick immer auf unsere Sorgen und unsere Probleme richten, auf quasi dieses Heer, was um uns herum liegt, die Schwierigkeiten, die Sorgen und die Probleme, die in unserem Leben vorhanden sind. Wir können auf sie gucken, und je länger wir auf sie drauf gucken werden, desto größer werden sie uns werden. Also je mehr man sich wirklich, wenn man so dieses Draufstarren hat auf ein Problem, was einen gerade beschäftigt, dann merkt man oft, wie es einen so richtig einnimmt und wie es immer größer wird und auch im eigenen Kopf man gar keinen Ausweg mehr sieht. Das ist die eine Perspektive, wir gucken auf das Heer, unser Feind, auf unsere Sorgen, Schwierigkeiten und Probleme. Wir können aber auch eine andere Perspektive einnehmen, und die Perspektive, das würde ich mir wünschen für heute Morgen, dass wir diese Perspektive einnehmen. Wir können auf den schauen, der an unserer Seite ist. Wir können auf ihn schauen. So wie Elisa für seinen Knecht gebetet hat: Herr, öffne uns doch die Augen, damit er sieht. Dieses Gebet, das ist auch mein Gebet für uns heute Morgen. Dass wir sagen dürfen: Gott, öffne uns bitte doch die Augen, veränder bitte unsere Perspektive. Dass wir nicht auf der einen Seite auf unsere ganzen Probleme und Schwierigkeiten schauen, sondern dass wir auf den schauen, der an unserer Seite ist. Dass wir diese Perspektive haben, dass wir auf Gott schauen. Denn Wenn wir sagen, wir müssen auf den schauen, der an unserer Seite ist, dann stellt sich die Frage, okay, wer ist das denn? Also bei Elisa war es relativ klar, er hatte ein feuriges Heer um sich herum, aber wenn ich mich so umschaue, also um uns und auch um das Gemeindehaus hier, da steht kein feuriges Heer. Und deswegen möchten wir uns im zweiten Punkt beschäftigen, wer ist denn das, der an unserer Seite steht? Zweitens, der an unserer Seite. Ob wir jemanden an unserer Seite haben oder nicht, das macht oft ja einen riesen Unterschied. Als ich im Praktikum bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Hauskreise war, da haben wir in Luxemburg, von dieser Organisation aus, haben wir in Luxemburg Haus-zu-Haus-Einsätze gemacht und wir haben Kalender verteilt. Und an einer Szene, da kam unser Praktikumsleiter an der Haustür und er hat gesehen, da steckte ein Schlüssel draußen. Und er dachte, okay, wahrscheinlich haben die Bewohner dieses Hauses den Schlüssel vergessen. Deswegen hat er geklingelt und hat gesagt, hier, sie haben draußen den Schlüssel stecken lassen und wollte dieser Frau, die die Tür aufgemacht hat, wollte er den Schlüssel zurückgeben. Und die Frau lachte nur und sagte so, also hier kommt eh keiner freiwillig rein. Und neben ihr, da kam dann so ein Hund, so ein Riesenviech, kam dann so zum Vorschein. Und die ganze Situation hat sich verändert, weil die Frau wusste ganz genau, also egal wer hier reinkommt, mit dem Viech da an meiner Seite, also der arme Kerl, der da versucht irgendwie ins Haus reinzukommen oder die arme Frau, je nachdem, der Hund kümmert sich schon drum. Also dieser Hund an ihrer Seite hat ihr eine immense Sicherheit gegeben. Der hat die ganze Situation verändert. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns mit dem beschäftigen, der an unserer Seite ist, dann darf uns das auch eine ganz andere, ganz neue Sicherheit geben. Es darf uns Hoffnung geben. Es darf uns Stärke geben. Wir müssen keine Angst mehr haben. Und deswegen, wer ist an unserer Seite? Jesus Christus ist an unserer Seite. Und wir möchten ins Neue Testament springen, zu Matthäus 28, 17 bis 20. Matthäus 28, 17 bis 20. Das ist diese Szene, wo Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt nochmal mit seinen Jüngern redet. Und ich finde auch hier wieder, es sehr ermutigend, dass wir sehen dürfen, die Jünger sind auch nur Menschen. Die Jünger waren keine Übermenschen, die irgendwie alles immer im Glauben gemacht haben und die keine Angst hatten, die keine Schwierigkeiten haben. Sondern wenn wir Vers 17 lesen, Matthäus 28, der Vers 17, und als sie, damit sind die Jünger gemeint, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Die Jünger sehen hier Jesus, sie haben mitbekommen, er ist gestorben, er wurde gekreuzigt, sie haben mitbekommen, er ist wieder auferstanden und jetzt sehen sie ihn, sie werfen sich auch anbetend vor ihm nieder, und trotz dieser ganzen Beweise der Macht Gottes und trotz des Ganzen, auch der Zeit davor, die die Jünger mit Jesus hatten und die ganzen Wunder, die sie gesehen haben, trotz dessen lesen wir hier, etliche aber zweifelten. Und das darf uns Mut machen, weil auch bei uns ist es doch oft so, wir haben schon viel mit Jesus erlebt. Und je länger man im Glauben unterwegs ist, desto mehr erlebt man mit ihm. Und eigentlich denkt man oft so, okay, jetzt müsste man doch irgendwann so viel mit Jesus erlebt haben, dass man eigentlich nicht mehr zweifeln braucht, oder? Wie oft haben wir es erlebt, dass Gott in unseren Nöten da war, dass er uns durch Probleme hindurch geholfen hat, dass er in schwierigen Zeiten uns geholfen hat. Müssten wir da nicht irgendwann an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, okay, jetzt muss ich nicht mehr zweifeln? Aber wir sehen hier dieses Zweifeln, dass man trotz der ganzen Machtbeweise Gottes in unserem Leben dass man trotzdem mit Zweifeln zu kämpfen hat, ja, das ist etwas, was die Jünger auch erlebt haben. Und auch hier ist es so, dass Gott nicht einfach wieder die Jünger irgendwie getadelt hat und dass Jesus in dieser Situation gesagt hat, sag mal, wieso zweifelt ihr noch? Ich habe euch so viel Beweise meiner Macht gegeben. Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Das ist nicht der Ansatz, den Jesus hier wählt. sondern Jesus, er nimmt die Zweifel der Jünger ernst und er ermutigt sie. Und in den nächsten Versen, da dürfen wir sehen, wie er sie ermutigt. Wir möchten die Verse 18 bis 20 lesen. Und Jesus, er trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Hier in Vers 18, gleich am Anfang sagt Jesus, oder lesen wir, und Jesus trat auf sie zu. Und Jesus trat herzu. Also das Erste, was Jesus hier macht in dieser Situation ist, er geht auf seine Jünger zu. Also wenn wir zweifeln, da entfernt Gott sich nicht von uns, sondern er geht auf uns zu. Und er möchte uns helfen in dieser Situation. Und er hilft ihnen, indem er diesen Blick der Jünger auf ihn richtet, so wie er wirklich ist. Er beschreibt hier sich selber und sagt dann zu seinen Jüngern: Ich bin bei euch. Und wir haben gelesen, Jesus sagt ihnen, er hat alle Macht. Und wenn dann sich jemand noch so vielleicht im Zweifeln war, okay, was heißt jetzt alle Macht? Hast du wirklich alle Macht oder ist deine Macht, heißt alle, vielleicht doch nicht alle? Da macht Jesus das nochmal klar. Er sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagen möchte, er möchte sagen, mir ist gegeben wirklich alle Macht. Und alle Macht heißt alle Macht im ganzen Universum und auch in der unsichtbaren Welt. Jesus, er hat die absolute Kontrolle über das ganze Universum. Man kann das in ganz kleiner Art und Weise ein Stück weit vergleichen mit einem absolutistischen Herrscher. Wir haben ihn ja derzeit in Nordkorea oder in der Volksrepublik China, wo die Herrscher doch sehr autark regieren können, wo sie sehr viele Entscheidungen selbst treffen können und was die sagen, wird auch durchgeführt. Mir ist Ahasveros, das ist der König, der zurzeit Esther gelebt hat. Mir ist der eingefallen, so als ein Vergleich dazu. Der König zur Zeit von Esther, er hatte auch mehr oder weniger so die absolute Kontrolle. Er konnte sagen, okay, ich erlasse mal eben ein Dekret und ein ganzes Volk wird ausgelöscht. Und es wäre durchgeführt worden, hätte Gott da nicht eingegriffen, dann wären das ganze jüdische Volk wäre ausgelöscht gewesen, hätte Gott da nicht eingegriffen. Also der König, er hatte die Macht zu sagen, okay, wir löschen ein ganzes Volk aus. Oder er hatte auch die Macht zu sagen, jeder, der in meine Gegenwart kommt, wenn ich das sage, okay, den habe ich nicht eingeladen, der muss getötet werden, auch dazu hatte er die Macht. Jeder, der zu ihm gekommen ist und wenn der König nicht sein Zepter genommen hat und es auf ihn ausgestreckt hat, dann wurde dieser Mensch getötet, weil es unter Todesstrafe stand. Und er hatte sogar so viel Macht, dass er sagen konnte, okay, dieser Haman, das war der zweitmächtigste Mann im Land so gesehen. Er war einer der mächtigsten Minister des Königs. Aber als der König gesagt hat, okay Haman, mir gefiel dein Plan nicht, den du da geschmiedet hast, du musst sterben, dann wurde auch dieser mächtigste Minister einfach aus dem Weg geräumt. Also Ahasveros ist so ein absoluter Herrscher, der zumindest in seinem Königreich eine ganz große Macht hatte. Er hat sie jetzt zum Negativen eingesetzt. Wenn wir aber auf Jesus schauen, also allein das ist schon eine sehr hohe Macht, die man jetzt hat. Vergleichbar vielleicht mit einem der mächtigen Präsidenten zu unserer Zeit. Aber wenn wir auf Jesus schauen, seine Macht ist noch viel, viel größer. Seine Macht ist nicht einfach nur auf ein kleines Königreich begrenzt, sondern alles, was Jesus will, das geschieht, das wird geschehen. Im ganzen Universum und auch in der unsichtbaren Welt. Und nichts geschieht, wenn Jesus es nicht möchte. Alles, was Jesus möchte, das geschieht, das wird geschehen. Und nichts von dem, wo Jesus nicht möchte, dass es geschieht, das wird passieren. Also Jesus, er hat die absolute Kontrolle. Ihm ist gegeben eben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und im Psalm 115, Vers 3 lesen wir als Bestätigung: Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. So äußert sich diese Macht, die Gott hat, dass er sagen kann, okay, ich möchte, das soll passieren, oder ich möchte nicht, dass das passiert, und das wird gemacht, weil Gott diese Macht hat. Das Schöne ist aber im Gegensatz zu Ahasveros, diesem König aus dem Alten Testament, der seine Macht sehr egoistisch eingesetzt hat, ist das Schöne bei Gott, er setzt seine Macht nicht egoistisch ein, sondern es geht darum, dass er zu unserem Besten wirkt und dass er seinen Vater verherrlicht. Das sind die Ziele, die Gott hat mit seiner Macht. Er wirkt eben zu unserem Besten. Und er wirkt nicht einfach willkürlich, sondern er hat uns Verheißungen gegeben, er hat uns Beschreibungen in seinem Wort gegeben. Und darauf können wir uns verlassen und dürfen wirklich sagen, okay Gott, so bist du, so beschreibst du dich in deinem Wort. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er auch wirklich so handeln wird, wie er es uns verheißen hat. Also Jesus, er beginnt bei seinen Jüngern in diesem Prozess, um ihnen zu helfen, mit diesen Zweifeln zurechtzukommen und auch, um sie nochmal zu ermutigen wegen diesem Auftrag, den er ihnen gibt. Er sagt zuallererst, schaut auf mich. Schaut auf mich, weil ich die Macht habe, weil ich groß bin, weil ich der Allmächtige bin. Und dann sagt er noch etwas Zweites, und das haben wir in Vers 20b gelesen. Und das ist sehr ermutigend. Gott, er ist nicht nur der Allmächtige, der alle Macht hat, sondern Jesus, er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Also mit anderen Worten, ich habe euren Blick jetzt auf mich gerichtet, als den großen, den allmächtigen Gott. Aber dieser Gott, er ist nicht fern von euch, sondern ich bin bei euch. Ich bin euch ganz, ganz nah. Das ist die Verheißung, die Jesus hier seinen Jüngern gibt. Und diese Verheißung, sie gilt auch uns. Gott sagt uns, ich bin ein persönlicher Gott. Und mit dieser ganzen Macht stehe ich an deiner Seite. Ich beschütze dich, ich bin bei dir, ich bin da. Und auch gesehen auf diesen großen Auftrag, den er ihnen gibt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Auch dahingehend sagt Jesus, diesen Auftrag, den müsst ihr nicht alleine schaffen, sondern diesen Auftrag, auch da bin ich bei euch. Ich stehe da an eurer Seite. Und diese gleiche Aussage, diese Zusage, diese Verheißung, die Gott hier seinen Jüngern gibt, die gilt auch uns allen, die wir heute Morgen hier sind. Wenn wir gläubig sind, wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, Jesus, der alle Macht hat, er ist auch heute Morgen an deiner und an meiner Seite. Also wenn irgendwas uns passiert, dann sitzt Jesus nicht einfach da und fragt sich auch Hilfe, wie konnte das denn passieren, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oder auch, dass er irgendwie sagt, okay, hätte ich das jetzt gewusst, dass das kommt, das hätte ich verhindert. So kann es uns manchmal gehen, dass wir so sagen, okay Gott, wieso lässt du das jetzt zu in meinem Leben? Hättest du es nicht verhindern können? Und Gott, er zeigt uns, doch, wenn ich gewollt hätte, hätte ich es verhindern können. Weil er hat eben die Autorität. Er kann eingreifen, wenn er möchte. Und er lässt Dinge bewusst zu oder er lässt Dinge bewusst auch nicht zu. Aber er sagt uns, ich bin trotzdem bei dir. Auch wenn ich Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben zulasse. Ich habe die Macht und ich bin aber auch da an deiner Seite. Und so eine Beschreibung, die ich auch in der Bibel gefunden habe, mit der ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, die finden wir in Offenbarung 20, 7 bis 10. Offenbarung 20, die Verse 7 bis 10. Das ist auch ein großer Beweis der Macht Gottes. Es geht quasi um die letzte Schlacht vorm neuen Himmel und der neuen Erde. Also nach der Trübsalzeit, wenn Satan nochmal losgelassen wird, nach den 1000 Jahren Herrschaft Jesu auf dieser Erde, da folgt eine ganz große Schlacht nochmal, aber eigentlich kann man das gar keine Schlacht nennen, sondern es ist ein Beweis der Macht Gottes und der Ohnmacht Satans, die wir hier lesen. Und so als Illustration, welche Macht hat Gott eigentlich? Weil oft ist es so schwer greifbar. Ja, was heißt wirklich, Gott hat alle Macht? Vielleicht hilft uns diese Stelle ein Stück weit, das ein bisschen mehr greifbar zu machen. Also Satan, so als im Film würde man sagen, Satan ist der große Antagonist, der große Gegenspieler und auf der anderen Seite steht eben Gott, der Held der Geschichte so gesehen. Und jetzt kommt es, wie es ja eben auch oft bei Filmen ist, zu einer letzten großen Schlacht. Aber wie läuft diese Schlacht ab? Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, ich lese Offenbarung 20 ab Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also ähnlich wie in der Ausgangsgeschichte, die wir uns angeguckt haben aus 2. Könige, wir haben wieder eine Situation, Jesus und seine Heiligen sind hier in dieser geliebten Stadt, das höchstwahrscheinlich Jerusalem ist. Sie sind in Jerusalem und da steht dann dieses riesige Heer Satans, wir haben gelesen, deren Zahl wie der Sand am Meer ist, also er wird alle Heidenvölker verführen und wir haben wieder die Situation, okay, es ist, die einen sind eben in dieser Stadt, Jesus und seine Heiligen, und drumherum liegt dieses riesige Heer Satans. Und da ist auch wieder die Frage, okay, was können wir tun? Aber im Gegensatz zum 2. Königenvers glaube ich nicht, dass die Heiligen, und ich bin davon überzeugt, dazu wird auch die Gemeinde, die Leute aus der Gemeinde gehören, die werden keine Angst haben, weil Jesus ist da. Und Jesus, er zeigt hier an einer hier, wenn wir weiterlesen, ganz kurz seine Macht. Und da merkt man, dass Satan eigentlich nichts gegen Jesus ausrichten kann. Also wir haben diese Situation in Jerusalem, Jesus und die Heiligen und drumherum, dieses Heer, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Also ein riesiges Heer, was da rumliegt. Aber wie kämpft Jesus diese Schlacht? Und da fiel Feuer von Gott aus, dem Himmel herab, und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also mit anderen Worten, Jesus, er muss noch nicht mal wirklich kämpfen. Und die Heiligen, die bei ihm sind, das sind mehr Zuschauer als wirkliche Soldaten, die in den Kampf ziehen. Es geht nicht darum, dass nochmal eine große Endschlacht stattfindet. Man kennt es, finde ich, oft in Filmen ist es ja so, man hat dann den Helden und den Bösen und die kämpfen gegeneinander und der Held liegt am Boden und mit letzter Kraft rappelt sich der Held nochmal auf und dann besiegt er irgendwie noch mit letzter Kraft den Bösen. Das ist nicht das Bild, was uns die Bibel hier gibt. Und so wird es nicht kommen in der Zukunft. Also Gott, er muss nicht erst lange mit Satan kämpfen, sondern wenn Gott Satan sagt, so, jetzt ist Schluss. Deine Armee, die hat jetzt ein Ende und ich beende diese Zeit und ich nehme dir alle Macht weg, die ich dir gegeben habe. Dann ist Schluss für Satan. Dann fällt Feuer vom Himmel und diese ganze Armee, die mag zahlenmäßig noch so groß sein, wie sie ist, die ganze Armee ist weg. Die kann nichts dagegen machen. Und Satan, wenn wir auch vorher schon lesen, da gibt es diese Szene, wo Satan für 1000 Jahre gebunden wird, da kommt eben ein Engel aus dem Himmel mit einer Kette und er bindet Satan fest. Und das ist auch so ein Bild dafür, Satan hat keine Macht, wenn Gott ihm diese Macht nicht zugesteht. Wenn Gott es ihm nicht erlaubt. Und wenn Gott einen Schlusspunkt setzt, was er auch machen wird, und das ist die herrliche Perspektive und die Hoffnung, die wir haben, dann ist Schluss für Satan. Da kann er nichts dagegen machen. Weil Gottes Macht so viel größer ist als die Macht Satans. Und dieser Gott, der ist an unserer Seite. Und der geht mit uns durch unsere Schwierigkeiten und unsere Probleme hindurch. Und das darf uns Mut machen, das darf uns trösten, jetzt bezogen auf die Krise, in der wir gerade sind, aber auch bezogen auf unser ganz persönliches Leben, dass wir wissen dürfen, Gott ist da und er geht mit uns da durch. Aber für mich ergibt sich aus dieser Beschreibung, die Jesus hier gibt, ergibt sich eine andere Frage nochmal. Und zwar diese Frage, was bleibt uns noch übrig, welchen Handlungsspielraum haben wir? Da würde ich sagen, Gott beantwortet diese Frage mit einer Gegenfrage. Und das ist mein dritter Punkt für heute Morgen, die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage. Denn wenn wir so diese Beschreibung lesen, Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er hat wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Bibel sagt uns auch, er ist treu, er ist liebevoll, er steht an unserer Seite. Da kann sehr schnell diese Frage in uns aufkommen, Gott, wenn du wirklich so bist, wie du uns in der Bibel beschrieben wirst, wieso haben wir dann mit so vielen Schwierigkeiten, wieso haben wir mit so vielen Problemen, wieso haben wir ja mit so viel Dunkelheit in unserem eigenen Leben zu kämpfen? Wieso ist dann trotzdem unser Leben oft so hart? Und da stehen wir oft in dieser Gefahr, dass wir ja Gott in Frage stellen, dass wir mitten in unserer Dunkelheit so diesen Eindruck haben, Gott ist nicht mehr da, Gott verliert die Kontrolle. Gott, wenn du so bist, wie du sagst und wie du dich uns in der Bibel beschreibst, wieso passiert mir das? Ist es nicht so, dass du irgendwie die Kontrolle verloren hast? Und auch in der derzeitigen Situation könnten wir da hinkommen und sagen, Gott, hast du wirklich alles noch unter Kontrolle? Reicht es nicht langsam? Und in diese Situation hinein stellt Gott uns eine ganz wichtige Frage, die jeder für uns persönlich immer wieder beantworten muss, gerade in Schwierigkeiten, gerade in Nöten. Er stellt uns nämlich die Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich wirklich allmächtig bin? Vertraust du mir, dass ich wirklich alles unter Kontrolle habe? Und vertraust du mir, dass ich dich wirklich liebe? Trotz allem, was dir gerade begegnet. Bist du bereit, mir in dieser Situation zu vertrauen? Diese Frage, die stellt uns Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht stellt er sie auch gerade dir heute Morgen, weil du in dieser Situation bist, dass es dir gerade nicht gut geht. Dass du gerade Schwierigkeiten hast. Dass du gerade vielleicht mit Zweifeln zu kämpfen hast oder mit Ängsten, mit Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Aber bist du bereit, bin ich bereit, wenn ich in solchen Situationen bin, sind wir dazu bereit, wirklich zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust, auch in meinem Leben, ganz persönlich. Nicht nur auf die große Weltgeschichte gesehen, nicht nur auf deinen großen Heilsplan gesehen, sondern ich vertraue dir, dass du in meinem Leben ganz persönlich da bist und dass du immer noch deine Hand darüber hältst und dass du immer noch ganz genau weißt, was gerade los ist und dass du ganz genau weißt, wo das Ganze hingehen soll, dass du ein Ziel mit meinem Leben hast. Wir möchten Psalm 42, die Verse 4 bis 12 lesen, denn gerade die Psalmen sind Lieder und es sind Bibelabschnitte, die uns unglaublich ermutigen können, weil in dem Psalm, da ist es so schön zu sehen, die Psalmschreiber, die hatten auch nicht immer alles im Griff, sondern wir sehen oft in dem Psalm, wo wirklich schwere Situationen da sind, wo den Gefühlen, den Emotionen, die Schreiber haben, dass sie die zum Ausdruck verleihen, dass sie ihnen durch das, was sie niederschreiben, dass sie dem Ausdruck verleihen und dass sie ihre Gefühle wirklich aufschreiben und dass sie durch diese Probleme hindurchgehen. Und diese ganzen Zweifel, die sie haben, das können wir alles in dem Psalm nachlesen. Und Psalm 42 ist auch so ein Psalm, wo die Schreiber, es sind die Söhne Korachs, wo sie auch in einer schweren Situation drin sind. Und wie gehen sie damit um? Davon können wir einiges lernen. Wir möchten die Verse 4 bis 12 lesen, also ein längerer Abschnitt. Psalm 42, die Verse 4 bis 12. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge mit ihnen, feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lauten Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich ergangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Beine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das ist so schön, in diesem Psalm sehen wir, dass es dem Psalmschreiber gerade nicht gut geht. In Vers 4, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, also jemand, der in tiefer Trauer ist. Und dazu kommt noch, dass er immer wieder gefragt wird, seine Feinde, sie fragen ihn, ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Du redest doch immer von deinem Gott. Wo ist er denn jetzt in deiner Not, in deinen Schwierigkeiten? Aber das Fazit, zu dem er kommt, und das, obwohl wir in diesem Psalm hindurch sehen, die Rettung, sie ist noch nicht da. Und trotzdem kommt er zu diesem Fazit und sagt, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Also der Psalmist, er spricht sich selber zu und sagt, in dieser Not, in diesen Schwierigkeiten, harre auf Gott. Vertrau auf Gott. Vertrau darauf, dass er einen Plan hat mit dir. Dass er auch in deiner Not, in deinen Schwierigkeiten einen Sinn sieht. Und ich möchte dieses Ziel, dass wir unsere Gedanken darauf richten, Gott, er hat ein Ziel, auch mit unserer Not, auch mit unseren Schwierigkeiten und global gesehen, Gott hat ein Ziel auch jetzt mit dieser Krise. Das möchte ich vergleichen mit einer Bergtour. Ein Kumpel und ich, wir waren nach dem Abitur in Österreich, in den Zillertaler Alpen und wir haben eine Bergtour gemacht. Und auf dieser Bergtour, da haben wir einen anderen Wanderer getroffen und er meinte so, okay, was hast du so gemacht? Man hat sich dann so ein bisschen ausgetauscht und er meinte, ja, vor ein paar Tagen bin ich den Olperer hochgegangen. Wir waren wir haben so eine Hüttentour gemacht und der Olperer war ein Berg in der Nähe von einer Berghütte und er ist dem hochgegangen und er hatte einen Bergführer bei sich. Und er meinte so, okay, dieser Bergführer, der war nicht gerade günstig, aber nachdem wir diesen Berg hochgegangen sind, und wieder unten waren, ich habe ihn bezahlt und ich habe ihm auch noch ein Mittagessen ausgegeben, weil ich gemerkt habe, mein Leben hing an diesem Bergführer. Dieser Olperer Berg, ich habe ihn mir ein bisschen angeguckt, das ist der dritthöchste Berg der Zillertaler Alpen. Er ist ein bisschen mehr als 3000 Meter hoch. Und diesen Berg, wenn man da zum Gipfel kommen möchte, muss man auf dem Berggrat hochgehen. Und dieser Berggrat, das ist quasi ein schmaler Weg und links und rechts geht es dann runter, also relativ tief runter. Dieser Weg ist also nicht ganz ungefährlich. Wenn man diesen Berggrat hochgehen würde, wenn man abrutscht, könnte das zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen. Wenn man so will, dieser Bergführer, diesen anderen Wanderer, den wir getroffen haben. Dieser Bergführer, er hat ihn in eine Gefahr gebracht. Denn diesen Grat hochzugehen, das war eine gefährliche Situation, wo man sehr aufpassen musste. Also er hat ihn erstmal in so gesehen Schwierigkeiten hineingeführt. Aber dieser Bergführer und der Wanderer, die hatten beide dieses Ziel, wir möchten einmal auf dem Gipfel stehen. Und der einzige Weg zum Gipfel ging eben durch diese gefährliche Situation, durch dieses Wandern auf diesen Berggrat hindurch. Nur so haben sie den Gipfel erreicht. Und hätte der Wanderer irgendwann gesagt, okay, diese Schwierigkeiten und diese Gefahr, die ist mir zu groß, der Bergführer mag das mir so viel Mut machen, wie er will, ich drehe jetzt einfach um und ich gehe wieder den Berg runter und sage, okay, das wird mir alles zu viel, da muss man sagen, er hätte niemals den Berggipfel erreicht, weil er vorher umgedreht ist. Also diese Aussicht und dieses Gefühl, einmal auf so einem Gipfel gestanden zu haben, konnte er nur erreichen, weil er seinen Bergführer vertraut hat, dass er ihn durch diese Gefahr hindurchführt. Und das möchte ich auf uns beziehen. Gott, er hat ein Ziel für uns, für unser Leben. Und er hat auch ein Ziel mit den Schwierigkeiten und den Problemen, die wir durchmachen. Sei es jetzt persönlich oder eben auch mit dieser Krise, in der wir gerade stehen. Und entscheidend ist, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, dass wir ihm vertrauen, dass er wirklich dieses Ziel hat, dass er wirklich einen Sinn in diesen Problemen sieht und dass er eben wie so ein Bergführer, dass wir unsere Augen auf ihn richten und sagen, okay Gott, ich gehe mit dir da durch. Ich richte meine Augen auf dich und ich gehe dir hinterher und ich bin davon überzeugt, dass du wirklich bei mir bist, auch wenn ich das manchmal nicht spüre, auch wenn ich es manchmal nicht sehe. Ich bin trotzdem überzeugt, weil du es mir verheißen hast. Du bist bei mir, du bist an meiner Seite. Und ich gehe mit dir da durch. Wie so ein Bergführer und am Ende weiß ich, wir werden das Ziel erreichen, das du uns gesetzt hast. Denn wenn wir das nicht machen, wenn wir vorher umdrehen, wenn wir vielleicht Gott aus unserem Leben ausklammern, dann werden wir dieses Ziel, was er mit uns hat, nicht erreichen. Und ich bin davon auch überzeugt, dass dieses Vertrauen mit Gott durch schwierige Situationen ist sehr oft die einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn alle Umstände wegbrechen, wenn alles den Bach runtergeht, und ich hoffe wirklich, keiner heute Morgen ist in dieser Situation. Aber manchmal sind wir in so Situationen, wo Gott wirklich die einzige Hoffnung ist. Und er ist nicht unser Notnagel, sondern er ist der, auf den wir immer schauen sollten. Egal, ob es gerade gut ist oder eben, ob wir gerade in schwierigen Situationen sind. Das Schöne ist, wir sind nicht einfach nur in den Händen eines willkürlichen Schicksals. Wir sind nicht in den Händen irgendeines Gottes, der nach Lust und Laune mit uns handelt, sondern wir sind wirklich in den Händen eines liebevollen Gottes. Vor kurzem, da hatte ich ein Zitat so gesehen, das fand ich sehr schön. Da wurde gesagt in diesem Zitat, denkt dran, jedes Wunder in der Bibel startete mit einem großen Problem. Denkt dran, jedes Wunder in der Bibel startete mit einem großen Problem. Jesus hätte einen Blinden nie heilen können, wenn es keine Blinden gegeben hätte. Jesus hätte Tote nicht auferwecken können, wenn vorher diese Person nicht gestorben ist. Und auch bei uns, Gott kann in unseren Problemen, in unseren Schwierigkeiten, können wir auf der einen Seite Gott besser kennenlernen, und er kann sich verherrlichen in dieser Situation. Und wir sollten uns fragen, wie können wir in dieser Situation Gott mehr begegnen? Wie können wir ihn besser kennenlernen? Wie können wir ihn verherrlichen in der Situation, in der wir gerade stehen? Also im Hinblick auf die Zukunft, in der wir stehen, sei es persönlich oder sei es die Krise, da sollten wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, einen Perspektivwechsel vorzunehmen? Sind wir bereit, weg von unserem Problem hin auf Jesus zu schauen? Sind wir bereit, unsere Sorgen und unsere Nöte auf Jesus Christus zu legen und zu sagen, du bist der Allmächtige, so wie du dich uns in deinem Wort zeigst. Du bist der an unserer Seite ist. Und sind wir bereit, ihm zu vertrauen? Also auf diese Frage, was bleibt uns noch übrig, können wir die Antwort geben, uns bleibt nur das Vertrauen auf Gott. Und Jesus, er fragt uns immer wieder und auch heute Morgen, vertraust du mir? Amen. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Ich möchte bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen.